Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Der Tote, über den wir heute reden, ist schon über 5000 Jahre tot. Er ist als Mann aus dem Eis in die Geschichtsbücher eingegangen und es gibt kaum jemanden, der ihn so gut kennt wie unser heutiger Gast.
Herzlich willkommen, Albert Zink, Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen.
Hallo, vielen Zink. Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Herr Zink, wie geht es Ötzi eigentlich?
Ich würde sagen, als Mumie geht es ihm gut. Er liegt gut konserviert im Museum. Er ist ja bei Minusgraden, bei hoher Luftfeuchtigkeit konserviert, um sozusagen seine Auffindsituation zu simulieren. Und soweit wir das einschätzen können, geht es ihm sehr gut. Also er ist stabil und verändert sich nicht.
Sie haben ja im Grunde jeden Tag mit einem Toten zu tun, der nicht in einem Grab liegt, sondern im Museum. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal auf einer Beerdigung?
Ich war das letzte Mal selber auf einer Beerdigung letztes Jahr, im Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein Onkel von mir, ist dort gestorben und dort war ich dann auf der Beerdigung.
Was ist Ihnen davon in Erinnerung geblieben? Was war gut, was war vielleicht nicht so schön oder schlecht?
Es war so eine typische, sagen wir mal, christliche Beerdigung. Das war in Niederbayern, in einem kleineren Ort, wo natürlich das immer noch nach einem gewissen Prozedere abläuft mit Messe und Ansprache. Ist auch in Ordnung, weil ich denke, auch in unserer Kultur ist ein gewisses Rituell auch durchaus in Ordnung. Es war meiner Meinung nach nicht sehr persönlich und ich hätte mir schon gewünscht, eine Spur mehr so persönliche Ansprache, Nähe zu dem Verstorbenen, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil der Pfarrer ihn vielleicht gar nicht mehr so gut kannte. Es ist auch nicht mehr so, dass die Pfarrer ihre Schäflein heutzutage wirklich noch so gut auch persönlich kennen, um da wirklich auch entsprechendes dann zu würdigen.
Ötzi ist seit 5000 Jahren tot, Herr Zink. Wie kam es eigentlich, dass er so gut erhalten wurde?
Ja, er wurde eben dadurch, dass er in dem Gebirge gestorben ist, im Hochgebirge, in über 3100 Metern und wohl relativ schnell mit Eis und Schnee bedeckt worden ist, einfach auf schnelle Weise mumifiziert. Also die normalen Verwesungsabbauprozesse wurden sehr schnell gestoppt und er wurde dann eben ausgezeichnet konserviert. Und die Bedingungen haben sich zwar auch über die Zeit ab und zu geändert, er lag ab und zu wohl auch frei, wurde der Sonne und dem Wind ausgesetzt, aber durch diese schnelle Austrocknung am Ende auch, oder Gefriertrocknung besser gesagt, kam es zu einer Mumifizierung und die hat dazu geführt, dass er bis heute so wirklich ausgesprochen gut erhalten ist.
Weiß man heute, wie er aussah?
Wir wissen heute viel besser, wie er aussah, wie noch vor kurzer Zeit. Wir haben erst letztes Jahr eine neue Studie dazu gemacht, uns seine gesamte Genetik nochmal angesehen und dabei festgestellt, dass er wohl eine relativ dunkle Hautfarbe hatte, auch zu Lebzeiten. Wir dachten nämlich früher immer, er wäre im Eis durch die Konservierung nachgedunkelt, aber so wie es aussieht, hat er tatsächlich auch zu Lebzeiten eine relativ dunkle Hautfarbe, also dunkler als die heutigen Europäer, aber jetzt nicht so dunkel wie ein Schwarzafrikaner oder andere Menschen, die in der Region leben. Er hat zudem, haben wir festgestellt, vermutlich bereits eine fortgeschrittene Glatzenbildung gehabt. Das ist nämlich auch genetisch festgelegt, war auch ein überraschender Befund. Er wird ja eigentlich immer so mit vollem Haar dargestellt. Davon müssen wir uns jetzt auch verabschieden. Und wir wissen auch, dass er braune Augen hatte und die anderen Sachen sind ja bekannt, auch dadurch, dass die Mumie erhalten ist. Aber inzwischen haben wir doch ein relativ gutes Bild, wie er ausgesehen hat.
Haben Sie herausfinden können, was die Tätowierungen an Ötzis Körper bedeuten?
Ja, ganz sicher können wir uns natürlich nicht sein, aber wir vermuten, das hat irgendwas mit einer gewissen Therapie oder einer Schmerzbehandlung zu tun, weil die Tätowierungen sind ja zum einen sehr einfach, das sind einfache Striche, beziehungsweise wir haben auch zwei Kreuze und die sind immer an Stellen, wo wir wissen, er hatte da gewisse Gesundheitsbeschwerden oder vielleicht auch Schmerzen. Also vor allem hatte die am unteren Rücken, an den Kniegelenken, an den Beinen. Und wir wissen, er hatte Abnutzungserscheinungen, wahrscheinlich von den vielen Wandern und Herumlaufen in den Bergen. Und es könnte sehr wohl sein, dass diese so als eine Art Behandlung angebracht worden sind. Es gibt ja Leute, die vermuten eine Art Akupunktur dahinter. Das kann man natürlich sehr schwer belegen. Aber er hat auch sehr viele Tattoos, insgesamt 61. Das spricht auch dafür, dass das vielleicht die Behandlung wiederholt worden ist, weil das natürlich, wenn das auch hilft, lokal natürlich immer noch eine begrenzte Haltbarkeit hat. Also spricht sehr vieles dafür, dass die therapeutischer Natur sind.
Wie alt ist er denn geworden?
Er ist so zwischen 40 und 50 Jahre alt geworden, ist durchaus ein fortgeschrittenes Alter für die Zeit. Obwohl es natürlich auch nicht stimmt, dass jetzt alle Menschen in der Frühzeit sehr jung gestorben sind. Wir haben eine sehr hohe Kindersterblichkeit, das wissen wir aus anderen Untersuchungen. Aber es gab auch Menschen, die auch damals schon sehr alt geworden sind, also über 80 und so weiter, ist auch möglich gewesen, wenn die Voraussetzung gestimmt hat. Aber war ja noch relativ auch körperlich fit, trotz seiner Wehwehchen. Und er wurde ja sehr unsanft aus dem Leben gerissen. Und deswegen hätte er auch noch durchaus wesentlich älter werden können.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber vorher eben sagten Sie, dass Kreuze auf seinem Körper entdeckt worden sind. Ich meine, er ist 5000 Jahre alt, sind natürlich keine christlichen Kreuze. Die Christenreligion ist ja deutlich später entstanden. Also es sind keine Kreuze im Sinne von Kruzifixen oder so.
Nein, es sind so gleichschlänkige Kreuze, die so wie die anderen Tätowierungen eben nur an zwei Stellen kreuzförmig angebracht worden ist. Warum jetzt genau an zwei Stellen diese Kreuze angebracht worden sind, kann man natürlich auch nicht sagen. Aber es denke ich, das hat nichts mit irgendwelcher Symbolik zu tun. Dafür gibt es keine Hinweise.
Woran ist er denn gestorben?
Ja, er ist erschossen worden. Es ist ja tatsächlich auch ein Mordfall. Er wurde von hinten mit einem Pfeil erschossen, der ihm in die linke Schulter traf, und er ist daran relativ schnell verblutet. Es gibt noch Diskussionen darum, ob er wirklich jetzt innerhalb weniger Minuten oder ob sie es vielleicht noch über ein paar Stunden noch hingezogen hat, die Verletzung. Aber es war so eine schwere Verletzung, weil ein großes Blutgefäß verletzt wurde, dass er das sicher nicht überlebt hat. Und es spricht alles dafür, dass er dort, auch wo er gefunden wurde, an der Fundstelle in den Bergen getötet wurde und eben dort dann auch liegen geblieben ist und dann am Ende mumifiziert wurde.
Er lag ja im Eis und wurde auch so konserviert. Wie schaffen Sie es denn heute, dass er nicht verwest?
Ja, dadurch, dass wir versuchen, im Museum in Südtirol, in Bozen, diese Umweltbedingungen in etwa zu rekonstruieren. Also wir haben eine Atmosphäre geschaffen mit minus 6 Grad und etwa 98% Luftfeuchtigkeit, die dem, was man im Gletscher an Bedingungen hat, relativ nahe kommt. Und wir sehen auch, dass er dadurch auch sehr gut konserviert ist. Zusätzlich wird er noch regelmäßig mit sterilem Wasser besprüht, weil er trotzdem immer noch dazu tendiert, Feuchtigkeit abzugeben, und man will ja vermeiden, dass er austrocknet in irgendeiner Form. Und das hat sich sehr bewährt, wobei wir auch das immer wieder auf den Prüfstand stellen und sehen, ob es noch bessere Methoden gibt, um die Konservierung noch besser und dauerhafter zu gestalten.
Ötzi liegt im Museum. Ist er die einzige Gletscherleiche, die Sie da haben, oder sind da noch andere Tote?
Na, in Bozen gibt es nur Ötzi, die Gletscherleiche. Das Museum ist einem größtenteils ihm auch gewidmet, auch seine ganze Ausrüstung ist zu sehen, seine Kleidung. Es wird auch erklärt, wie er gestorben ist und so weiter. Und es ist die einzige Gletscherleiche, die wir dort haben. Es gibt ja überhaupt nicht so viele Mumien, schon gar nicht aus der Zeit. Es gibt natürlich neuere Funde von Gletschertoten, auch vor allem aus dem Ersten Weltkrieg, die Kaiserjäger, die dort gekämpft haben. Da kommen immer wieder Mumien auch zutage. Aber so eine alte Mumie im Gletscher ist wirklich eine Seltenheit.
David, wie viele Tote sind bei uns im Haus und kommt es auch vor, dass die Toten bei uns konserviert werden?
Also, das variiert natürlich immer so ein kleines bisschen, weil wir als Bestatter halt nicht wirklich wissen, was auf uns zukommt und wann wir benötigt werden. Aber in der Regel haben wir so an die 20, 30 Verstorbene bei uns im Haus, auch weil die relativ lange bei uns bleiben, bis Angehörige sagen, dass es okay ist, dass sie jemanden weggeben können, dass sie das Gefühl haben, dass jemand einfach gut versorgt ist, keine Schmerzen hat. Und ja, bei uns ist das halt relativ gering, was wir an dem Verstorbenen machen. Wir waschen den Körper, wir kleiden oder wir cremen vorher jemanden noch ein. Das würde ich vielleicht auch so als einen Aspekt einer Konservierung sehen, dass halt die Haut und die Oberfläche gereinigt ist. Durch das Eincremen wird die Haut auch gefeuchtet, denn genauso wie Herr Zink das gerade gesagt hat, der Körper verliert durch Verdunstung permanent Flüssigkeit. Dann kleiden wir jemanden ein und dann kommen die Klimaräume, was eigentlich nichts anderes sagt, als dass jemand gekühlt ist, allerdings bei 8 Grad, bei einer positiven Temperatur ins Spiel. Und dadurch geschieht halt auch eine gewisse Konservierung. Allerdings, ja, man sieht schon über die Zeit Veränderungen, was, glaube ich, auch halt für den Abschiedsprozess ganz hilfreich ist. Denn halt, wenn jemand aussieht, als ob er gerade vom Strand von Ibiza käme, ganz wild geschminkt ist, dann kann man halt nicht begreifen, dass man irgendwann vielleicht den Körper auch weggeben muss. Und Da gibt es ja viele Beispiele für diese Angst, lebendig begraben zu werden. Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn man erkennt, was der Tod einem nimmt, der Verfall des Körpers, dass man vielleicht auch erkennt, was der Tod einem nicht nehmen kann an der Persönlichkeit der Person. Herr Zink, Sie haben ja Ötzis Gene untersucht. Wer waren denn seine Vorfahren?
Ja, die neueste Analyse hat gezeigt, dass er im Wesentlichen von anatolischen Ackerbauern abstammt. Also seine Ursprünge liegen tatsächlich in der heutigen Türkei. Er hat also, das ist aber etwas, was eben er mit vielen anderen frühen Neolithikern teilt. Also die Bevölkerung, die nach Europa eingewandert ist im Zuge der sogenannten Neolithischen Revolution. Das sind Ackerbauern und Viehzüchter aus dem Nahen Osten in Europa eingewandert und eben viele über die Route über Anatolien. Und man sieht eben hier eine hohe Abstammung aus dieser Gegend. Zudem hat er einen gewissen Anteil, einen geringen Anteil von etwa 8% der dort vorher lebenden Jäger und Sammler, also der westlichen Jäger und Sammler. Man unterscheidet eben westliche und östliche und nördliche Jäger- und Sammlergruppen, weil man eben auch weiß, dass die Neuankömmlinge sich sozusagen mit der lokalen Bevölkerung noch vermischt haben, die aber dann auch verdrängt haben. Also dann wurde irgendwann Ackerbau und Viehzucht eingeführt und das war dann die bestimmende Lebensweise. Und das spielt sich in seinem Genom wieder. Was wir ausschließen konnten, was man in der frühen Studie angedeutet hatte, dass er auch eine gewisse Abstammung von der Steppe hatte, von den steppischen Reitervölkern, die wir aber erst später eigentlich in Europa sehen. Und das beschränkt sich eben auf diese anatolische und auf diese Jäger- und Sammlerherkunft. Das heißt natürlich nicht, dass er, was dann oft in den Medien so dargestellt wurde, ein Türke war oder so, sondern es ist einfach die Abstammung, die viele von uns auch in sich tragen.
Das heißt, seine direkten Nachfahren, könnte man glauben, leben heute noch in Tirol oder sind die weitergezogen?
Die sind weitergezogen, beziehungsweise sind natürlich neue Volksgruppen angekommen, wie eben die Reitervölker aus der Steppe und dann gab es neue Vermischungen. Deswegen ist da keine direkte Linie auch mehr nachzuweisen. Also das kann man auch nicht sagen. Man findet auch natürlich immer wieder Übereinstimmung auch mit dem Ötzi. Es gibt ja auch kommerzielle Anbieter, die so Gentests anbieten. Und dann zeigt sich immer wieder oder meldet sich bei uns auch jemand, der mit dem Ötzi verwandt ist und ist ganz aufgeregt. Und dann muss man erstmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, es ist schon eine gewisse Übereinstimmung da. Das heißt aber nicht, dass man in einer direkten Verwandtschaftslinie steht. Also und was vor allem auffällig ist, dass die frühen Neolithiker, zu denen der Ötzi auch gehört hat, vor allem heute noch in Sardinien zu finden sind. Also da findet man noch die stärkste Linie, weil eben auf den Inseln kein so starker Austausch war mit neuen Volksgruppen und keine so starke Vermischung. Also wenn man so will, hat man eigentlich einen stärkeren Link zu den heutigen Sardiniern als zu den heutigen in Europa lebenden Bevölkerung oder auch den Tirolern.
Sie sagten, dass es noch andere Gletscherleichen gibt, die aus dem Ersten Weltkrieg, das haben Sie uns eben schon erzählt. Glauben Sie denn, dass aus dieser Zeit, also 5000 Jahre und eventuell noch älter, es weitere Funde in den Alpen geben könnte?
Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass noch der eine oder andere Fund zum Vorschein kommt. Wir wissen ja, dass die Gletscher zurückschmelzen, dass immer mehr Funde freigelegt werden. Es sind auch immer mehr archäologische Funde, die da zutage kommen, auch aus der ähnlichen Zeitstellung. Da gibt es in der Schweiz am Schniedejoch sehr interessante Funde, aber Mumien bislang keine weiteren. Und man muss auch bedenken, dass die Ötzi natürlich da sehr viele Zufälle zusammengespielt haben. Zum einen, dass er dort sozusagen gestorben ist, dass er dort umgebracht worden ist, dass er liegen geblieben ist, dass er auch ziemlich schnell wahrscheinlich von Eis und Schnee bedeckt worden ist, dass also auch nicht keine Tiere oder ähnliches eine Möglichkeit hatten, sich an ihm gütlich zu tun und dass er auch nicht wirklich in einem Gletscher lag, was auch oft falsch ein bisschen dargestellt wird, weil wenn er in einem Gletscher gelegen hätte, wäre er mit dem Gletscher transportiert worden und durch diese starken Scherkräfte im Gletscher wäre wahrscheinlich von ihm nicht mehr viel übrig geblieben. Also er lag wirklich an einer Felsmunde, er war auch ein bisschen geschützt. Und da müssen viele Sachen zusammenkommen, dass eben so eine Mumie aus so einer Zeit auch erhalten bleibt. Und deswegen hoffe ich da zwar drauf, das wäre für uns wahnsinnig spannend, aber ich rechne auch nicht damit, dass wirklich nochmal so eine alte Mumie wie der Ötzi zum Vorschein kommt.
Was es bei Ötzi nicht gegeben hat, sind natürlich Grabbeigaben, weil Sie sagten es, er ist umgebracht worden und ist dann dort in der Wildnis mehr oder weniger gestorben. Aber vieles, was wir wissen über diese Zeit, das Neolithikum und auch natürlich vorher, wie unsere Vorfahren gelebt haben, wissen wir doch eigentlich aus den Gräbern, weil die Neolithiker normalerweise, wenn Ötzi zu Hause gestorben wäre, hätten sie ihn doch beerdigt.
Ja, mit Sicherheit, aber beim Ötzi ist ein großer Unterschied. Er wurde sozusagen wirklich aus dem Leben gerissen und offensichtlich wurde seine ganze Ausrüstung und auch seine Kleidung auch an der Fundstelle belassen. Auch so ein bisschen ein Rätsel, warum zum Beispiel diese wertvolle Kupferaxt, die er bei sich getragen hat, nicht mitgenommen wurde, obwohl er ja getötet worden ist. Und natürlich ist auch seine ganze Kleidung da geblieben, also sein Fellmantel, seine Bärenfellmütze, seine Schuhe, seine Leggings, was man in den Gräbern normalerweise eben nicht mehr findet, weil die Leute eben normalerweise ohne Kleidung bestattet worden sind. Und deswegen war der Ötzi auch so ein wichtiger Fund, weil man zum ersten Mal wirklich aus dieser Zeit auch die ganze Kleidung hatte und dann verstanden hat, wie sie sich gekleidet haben, aus welchen Fellen die Kleidung gemacht wurde. Und da ist der Ötzi wirklich einmalig. Also er hat viel mehr eigentlich zu bieten als eine reguläre Bestattung, wo man vielleicht ein paar Sachen mit hineingegeben hat, wie auch Kupferäxte kennt man natürlich oder gewisse Gefäße. Aber sozusagen die Alltagskleidung und auch seine Werkzeuge, die er mit sich trug, die haben ein ganz neues Bild auch für die Zeit geliefert.
Was wird aktuell an Ötzi erforscht? Also mit welchen Themen beschäftigen Sie sich gerade?
Mein Ötzi ist natürlich sehr viel erforscht schon und sehr vieles wissen wir jetzt. Wir haben ja auch vor wenigen Jahren auch ein bisschen seinen Mageninhalt untersucht und konnten feststellen, dass er da ein Magenbakterium in sich trug, was heute sehr verbreitet ist, den Helicobacter pylori. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon dieses Magenbakterium nachweisen können, vielleicht können wir sogar die gesamte Vielfalt seiner Bakterien und Pilze, die er im Magen und im Darm trug, rekonstruieren. Und das ist das sogenannte Mikrobiom. Und das versuchen wir aktuell zu rekonstruieren und versuchen dort herauszufinden, wie sich das von uns heute unterscheidet und zu verstehen, was das auch für einen Einfluss hatte auf die Ernährung, auf die Gesundheit und so weiter.
Nun ist Ötzi ja ziemlich einzigartig und das ist ja ganz viel Pionierarbeit, die Sie da leisten an der Erforschung einer, ich sag mal, Person im Zweifelsfall, die unter diesen Umständen verstorben ist. Tauschen Sie sich dazu mit anderen Forschern aus, die zum Beispiel die Mumien aus Kapuzinergrüften oder bei den Ägyptern oder aus den Anden oder Ähnliches untersuchen? Und gibt es da Gemeinsamkeiten in diesem natürlichen oder auch in diesem gewollten Prozess, den andere nachgebildet haben?
Ja, wir tauschen uns sehr eng aus mit Kollegen. Zum einen beziehen wir natürlich auch Kollegen in unsere Forschung ein, wenn wir bestimmte Spezialfragen haben, die wir gar nicht vielleicht abdecken können, bestimmte Spezialuntersuchungen. Und wir forschen aber selbst auch sehr viel an anderen Mumien. Wir verstehen uns als Mumienforschungsinstitut, was weltweit arbeitet. Ich selbst habe sehr, sehr viel und arbeite immer noch in Ägypten und mit ägyptischen Mumien. Ich war früher mal auch beteiligt an der Untersuchung von Tutanchamun, bei der Rekonstruktion seiner Familie, beim Untersuchung von Ramses III. Und auch in der Kapuzinergruft, die Sie angesprochen haben, durfte ich schon arbeiten. Auch ein wahnsinnig faszinierender Platz mit auch natürlichen Mumien, wo aber die Mumifizierung auch ein bisschen sozusagen angestoßen wurde oder unterstützt wurde von den Mönchen, dadurch, dass sie die Körper etwas vorbereitet haben, gewaschen und dann aber in bestimmte Bereiche der Gruft gelegt haben. Und weil sie wussten, wenn sie sie dort für ein paar Monate liegen lassen, dann trocknen die aus auf natürliche Weise und können dann weiter als Mumien konserviert werden oder eben wie in der Kapuzinergruft an die Wand gehängt werden oder eben auch den Angehörigen für eine gewisse Zeit zugänglich gemacht werden.
Herr Zink, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema gekommen? Also ich habe mir jetzt gerade noch mal Bilder von Ötzi und der Fundsituation angeschaut, beziehungsweise Kapuzinergrüfte kenne ich. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Die letzte, wo ich war Palermo halt oder auch Brünn. Und das ist ja ein gewisser Grusel, mit dem man da reingeht. Was hat Sie in dieses Thema hineingezogen?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe ursprünglich Biologie studiert und Biologie ist ja eigentlich, wenn man so will, die Lehre vom Leben und nicht vom Tod. Aber ein Fachgebiet der Anthropologie ist eben die Anthropologie, wo man sich eben mit Skelettfunden eigentlich mehr beschäftigt, aber Mumien gehören eigentlich da auch dazu, also menschliche Überreste. Und mich hat dieses Thema sofort wahnsinnig begeistert, vor allem die ägyptischen Mumien am Anfang und die Idee, auch nach Ägypten zu gehen, dort zu forschen, dort an Ausgrabungen teilzunehmen, als ich das sozusagen damit in Kontakt gekommen bin, war für mich klar, das ist die Richtung, in die ich gehen will. Und ich habe dann lange gebraucht, aber es hat dann geklappt, dass ich nach Ägypten gehen konnte, auf Ausgrabung mitarbeiten konnte. Und dann bin ich nicht mehr davon weggekommen, auch wenn es natürlich ein Beruf ist oder ein Bereich, wo es auch nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und ich hatte dann natürlich auch entsprechend Glück, dass irgendwann in Bozen dann auch schon vor über 15 Jahren dieses Institut für Mumienforschung oder Institut für den Ötzi, wie es am Anfang hieß, gegründet wurde und ich dort sozusagen dann unterkommen konnte und meiner Leidenschaft weiter frönen konnte.
Von Mumien geht schon auch eine große Faszination für Menschen aus. Ich kann mich erinnern im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt und war da natürlich auch schon als kleines Kind. Und nicht nur die Dinosaurier-Skelette waren interessant, sondern es gab noch ein anderes Exponat, was auch sehr berühmt ist, nämlich eine Anaconda, die ein Warzenschwein versucht zu verschlucken und daran verendet ist. Und das war so ein Exponat. Und es gab vor allem eine Kindermumie, die da gezeigt wurde. Haben Sie von der schon mal gehört?
Ja, gehört schon, gesehen leider nicht. Aber natürlich, wie Sie sagen, es ist unglaublich faszinierend und auch in Museen oft stellt es eine große Attraktion dar. Wir sehen es auch beim Ötzi. Er ist einfach die Hauptattraktion im Museum. Selbst wenn viele Leute auch so ein bisschen so mit gemischten Gefühlen oft da gegenübertreten, weil die Mumie jetzt auch nicht vielleicht schön anzuschauen ist, ist jetzt nicht so vielleicht schön anzusehen wie eine schön dekorierte ägyptische Mumie. Aber dennoch ist die Faszination so groß, dass eigentlich jeder, der ins Museum geht, auch die Mumie sehen will. Man kann ja auch dran vorbeigehen, aber ich glaube, es gibt fast niemanden, der wirklich da nicht innehält und sich die Mumie genauer ansieht.
Erinnert mich so ein kleines bisschen. Wir haben vor vielen Jahren, also 2017, ein Kunstprojekt gestartet, das hieß Im letzten Hemd, wo wir lebendige Menschen gefragt haben, wie sie sich das vorstellen, wie das wäre, wenn sie tot sind. Haben das in einer sehr kühlen Ästhetik, allerdings ohne Sarg oder ähnliches, fotografiert. Viele haben auch bunte Gegenstände mitgenommen. Und wir haben das, ich glaube, 2 Wochen in Köln gezeigt, im Lichthof, das ein altes Gymnasium mit einem großen Innenhof, einer großen Aula quasi. Und ich saß dann, wenn mal ein bisschen weniger los war, draußen auf den Stufen und habe teilweise Gäste beobachtet, die ja so im Bogen eigentlich immer wieder um uns herum gewandert sind und die nicht so genau wussten, ob sie sich das zutrauen oder nicht reinkommen und ähnliches. Aber bei Ihnen ist ja ein großer Andrang. Aber gibt es auch Leute, die im letzten Moment, sage ich jetzt mal, zurückschrecken und sagen, nee, das kann ich nicht oder sowas?
Ja, wenn man es so ein bisschen beobachtet, sieht man schon manchmal Leute auch, die so ein bisschen so hin und her gerissen sind, weil im Museum ist es so angelegt, dass man wirklich auch vorbeigehen kann. Man muss nicht sozusagen an der Mumie vorbei. Das ist so ein separater Bereich. Also man muss ganz bewusst da sozusagen sich der Mumie nähern. Aber man gibt manchmal Leute, die auch wirklich nur einen ganz kurzen Blick reinwerfen, weil die Mumie sieht man durch ein Glasfenster, bei der in diesem Konservierungsraum liegt. Aber ich denke, in der Großteil der Fälle ist tatsächlich so, dass die Leute auch vielleicht erst auch ein bisschen zögern, aber wenn sie mal dann auch den Blick hineinwerfen und die Mumie sehen, wirklich auch von dieser Faszination gepackt werden und dann wirklich versuchen, jedes Detail zu erfassen und auch man sieht auch so ein bisschen die Tätowierungen zum Teil und das kippt dann schnell um in eher die Faszination und vielleicht der Grusel, in Anführungszeichen, der ist dann auch schnell vergessen.
Hört sich ein bisschen so an, wie wenn wir mit Angehörigen zu ihren Verstorbenen gehen. Da ist die Angst natürlich auch groß, bis sie halt merken, dass jemand ganz entspannter liegt, eigentlich erstmal nicht von einer schlafenden Person zu unterscheiden ist, weil der Zustand natürlich noch so ein bisschen anders ist. Wo sie dann auch da sehr aufmerksam sind und auch sehr entspannt werden und sehr in diesem Moment dann auf einmal drin sind. Sie haben gerade gesagt, das Interesse ist groß. Kommen noch viele Besucher in Ihr Museum?
Wenn ich die richtigen Zahlen im Kopf habe, so 200.000 Besucher im Jahr. Und es ist ja doch ein eigentlich relativ kleines Museum, das Südtiroler Archäologiemuseum. Und man hat das Gefühl, das Interesse reißt auch nicht ab. Also ich merke das auch auf anderer Seite, auch vom Medieninteresse her. Der Ötzi ist ja wahnsinnig im Fokus und das lässt überhaupt nicht nach, auch wenn wir jetzt nichts Neues publizieren. Kommen trotzdem dauernd Anfragen und Rückfragen und in jeder Dokumentation, wo es irgendwie um Mumien geht, muss der Ötzi dabei sein. Und wenn es um die Alpen geht, wird der Ötzi mit einbezogen. Also das ist schon ganz, finde ich, ganz erstaunlich, dass das auch so nachhaltig ist, also so nach wirkt auch und gar nicht nachlässiges Interesse dran.
Sie haben viele Stunden mit einem Toten verbracht. Denkt man da auch über den eigenen Tod nach?
Ja, natürlich, das bleibt nicht aus, wobei man schon nicht sich so viel mit dem Tod eigentlich beschäftigt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber obwohl man eigentlich so viel mit den Toten arbeitet, geht es mir in erster Linie auch nicht um den Tod, sondern eigentlich um das Leben, was die Menschen geführt haben. Und das ist ja das Tolle auch an Mumien, man kriegt so einen unmittelbaren Einblick in frühere Zeiten. Also wir versuchen herauszufinden, wie haben die gelebt, wie haben sie sich ernährt, waren die Lebensumstände, welche Krankheiten hatten sie, woran sind sie vielleicht gestorben, ist ja auch nicht immer so leicht dann festzustellen. Und das macht dann die Faszination da. Also es ist gar nicht so, steht nicht der Tod im Mittelpunkt, sondern sozusagen eher versucht man möglichst viel noch über das Leben dieser Menschen herauszubekommen. Und deswegen ist es auch nicht so, dass man sich jetzt da wesentlich mehr mit dem eigenen Tod auseinandersetzt, außer natürlich der Tatsache, dass man einem mehr bewusst wird, die eigene Vergänglichkeit und dass eben das auch ein bisschen natürlich unvermeidbar ist und auch dazugehört zum Leben, dass das irgendwann auch endet.
Lassen Sie uns Ihre Beerdigung planen, wo wir gerade bei Tod sind, Herr Zink. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, ob ich lieber normal in der Erde begraben sein will oder vielleicht eingeäschert werden will, was ja, glaube ich, jetzt immer häufiger auch genutzt wird. Bin aber da noch zu keinem Entschluss gekommen. Das lasse ich noch offen und weiß auch nicht, ob ich das selber dann noch entscheide oder mein Nachkommen überlasse.
Sie könnten selbst Ihre Trauerrede schreiben. Was wäre Ihnen wichtig, dass gesagt wird?
Mal grundsätzlich wäre es mir lieber, wenn es etwas persönlicher ist. Also ich kann gerne darauf verzichten, dass man jetzt irgendwie da irgendwelche Reden hält, was ich Tolles da geleistet habe in meiner Arbeit oder als Wissenschaftler, sondern mir wäre es eigentlich wichtiger, dass man eine persönliche Botschaft an mich richtet. Also von Verwandten, aber auch von Freunden und ähnlich, auch gerne von Kollegen. Natürlich, mir wäre so diese persönliche Komponente wichtiger als jetzt irgendwie einfach nur sozusagen eine Art Lebenslauf und irgendwelche tollen Errungenschaften, dass ich da der große Ötzi-Forscher war. Das wäre mir in dem Moment sicher nicht mehr so wichtig.
Ich war mal vor vielen Jahren nach England eingeladen auf eine archäologische und Trauerkulturkonferenz, wo dann auch viele Archäologen, Anthropologen dort waren. Und ich war natürlich eigentlich ganz bass erstaunt, dass die Engländer, glaube ich, nur von 1800 Menschen, von all den Millionen Menschen, die sie in England haben, eigentlich Erkenntnisse aus der Vorzeit haben. Hätte aber jetzt gerade, wie Sie überlegt haben, über Erd- oder Feuerbestattung fast gedacht, dass Sie sich unter Umständen eher für eine Erdbestattung, vielleicht auch irgendwo mit einem Vehikel, dass das dauerhaft ist, sich hätten vorstellen können. Für unseren Vater war das halt immer eigentlich schon fast eine gruselige Vorstellung, dass man, wenn man ihn überhaupt in 500 Jahren finden würde, über uns als Epoche eigentlich wenig sagen kann. Wenn man so sieht, wie Bestatter sonst arbeiten, mit Talaren, ohne Grabbeigaben heutzutage und ähnliches, hat er sich immer vorgestellt, dann könnte man über uns als Zeit eigentlich nur sagen, dass wir alle hygienisch einwandfrei und gesetzestreu waren. Und das war ihm so als Aussage über unsere Epoche schwierig. Aber offensichtlich haben Sie keine Ambition, sage ich jetzt mal, mit Ötzi den Platz zu tauschen oder dass man über Sie, sage ich mal, in der Zukunft forscht, oder?
Ehrlich gesagt nicht. Irgendwie so auch der Gedanke dran, dass an mir zukünftige Generationen von Forschern sozusagen Untersuchungen durchführen und in mich hineinbohren, das glaube ich, das ist mir gar nicht so, wäre mir gar nicht so recht oder so angenehm. Ist natürlich ein bisschen absurd, weil ich ja das Gleiche mit anderen Mumien mache, auch mit dem Ötzi. Aber so bin da nicht so dafür zu haben, kann man das nicht so vorstellen auch. Also da wäre natürlich dann vielleicht eine Verbrennung naheliegender, weil dann auch weniger übrig bleibt, wo man sich dann noch beschäftigen kann. Aber das soll dann auch nicht das Kriterium sein. Und natürlich hat sich natürlich die ganze Situation ja stark geändert. Wir haben jetzt ganz viele Aufzeichnungen und andere Dokumente, wo wir das Leben sehr gut rekonstruieren können. Das fehlt uns natürlich beim Ötzi oder vor allem in der Frühzeit, wo es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab. Da, glaube ich, wird man immer weniger darauf angewiesen sein, auch wirklich dann die Körper wieder auszugraben und an denen zu forschen. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwann alles verschwunden ist und in einer fernen Zukunft dann wieder so Archäologen anfangen, alte Skelette auszugraben aus dem 21. Jahrhundert und sich dann fragen, ja, wie haben die eigentlich gelebt und
Könnte ich mir vorstellen. Also, was sicherlich begünstigend ist, ist ja heute der ganz andere Bedarf nach Friedhöfen. Und natürlich wird ein Sarg, der einmal beigesetzt wird, nicht ohne Not auch wieder herausgeholt. Sei denn, dass er irgendwann mal das Gelände anders genutzt wird. Und es gibt ja schon Bedingungen, wenn ich hier an einen lokalen Friedhof denke, der sehr lehmig ist, wo kein Wasser, keine Luft drankommt. Wo dann nach 40 Jahren im gleichen Grab, wenn planmäßig wieder die Stelle frei ist und vielleicht einer aus der Familie hinzukommt, wir fast ganz erhaltene Särge und fast ganz erhaltene Verstorbene dann auch wieder sehen, die halt in der Regel tiefer bestattet werden. Aber zu einem ganz anderen Thema. Haben Sie sich denn Gedanken gemacht, was Musik wäre, die Sie sich auf Ihrer Trauerfeier vorstellen könnten?
spontan hätte ich gedacht an Who Wants to Live Forever von Queen. Aber wenn es ein bisschen, sagen wir mal, rührseliger sein sollte, würde ich an so Lieder denken wie Lately von Stevie Wonder. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Eine sehr schöne Ballade, die ich so auch gerne höre. Oder noch als dritte Alternative, If You Want to Sing Out von Cat Stevens, von dem wunderbaren Film Harry the Maud, der mir sehr gut gefällt. Also gerne etwas bisschen so mit, auch mit Augenzwinkern und eben so nicht so nur so ein reines Traurigkeit ausdrückendes Lied, sondern es darf gerne auch fröhlich sein. Es soll ja auch gelacht werden oder man soll die Menschen ja in guter Erinnerung behalten und ich lache auch gern und ich habe gerne Freunde um mich und das sollte sich auch bei so einer Beerdigung widerspiegeln.
Ich bin ja schon beruhigt. Sie sagten ja, dass Sie von Ihren Kollegen schon gerne gewürdigt werden, aber dass Sie nicht als der Ötzi-Forscher irgendwie in Erinnerung bleiben wollen. Deshalb bin ich beruhigt, dass Sie sich nicht zum Abschluss DJ Ötzi gewünscht haben.
Oh nein, oh Gott. Das würde ich ausschließen wollen.
Ja.
Ausdrücklich ausschließen.
Nee, ich dachte eigentlich gerade so ein bisschen mehr an Konrad Beikircher, der auch aus Südtirol kommt, beziehungsweise unser Vater war auch ein großer Freund. Österreichischer und süddeutscher Künstler, wo dann ja auch immer eigentlich in diesem ganzen Spannungsfeld um die Alpen halt das Makabere irgendwo auch Teil des Ganzen ist, aber gleichzeitig auch die Sehnsucht und die Freude, so wie Sie das im ganzen Gespräch ausgedrückt haben.
Die letzte Frage lautet: Was werden Ihre letzten Worte sein, wenn Sie die Möglichkeit hätten und nicht plötzlich versterben, was ja auch vielen passiert, wenn man wirklich nochmal mit einem Satz zusammenfassen kann, worum es im Leben geht oder was Sie weitergeben wollen. Haben Sie da eine Idee?
Mal spontan würde mir einfallen, was in der Richtung mach's gut und danke für den Fisch.
Hey.
Also von Douglas Adams.
Douglas Adams, ja.
Sehr schön.
Also in dem Sinn, nach dem Motto mach's gut oder macht's gut, ist ja eigentlich die richtige Übersetzung. Und danke für alles, also so in der Richtung. Danke, dass ich leben durfte. Danke, dass ich so ein tolles Leben hatte, so ein interessantes Leben. Ich fühle mich echt wirklich etwas fast privilegiert, dass ich sozusagen mein Berufsleben mit meinem auch Interesse und Hobby füllen darf und hier Mumien untersuchen darf und reisen darf und verschiedene Länder komme, verschiedene Kulturen kennenlerne. Und das würde ich in der Richtung gerne auch wieder mit einem kleinen Augenzwinkern dann zum Ausdruck bringen wollen. Oder finde ich dieses Zitat, macht's gut und danke für den Fisch, eigentlich sehr passend.
Herzlichen Dank, Albert Zink, Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen.
Informationen zu Ötzi und auch zu dem Museum und der Arbeit von Herrn Zink verlinken wir in den Shownotes. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Wäre übrigens auch ein schönes Schlusswort, David, ne, als
Ja,
letztes Wort. Schön
sicherlich.
am Leben bleiben, trotzdem
Und
bis
am Leben
bald.
bleiben.
Herzlichen Dank,
Ja,
Herr Zink. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.